Guten Abend, moin. Wir steigen heute mal ein in einen Text aus der Bibel, der damit beginnt, dass uns ein frommer Mann vorgestellt wird. Dieser Mann war ein römischer Soldat, kein einfacher Soldat, er war Centurio, ein Hauptmann, Befehlshaber über eine militärische Einheit, eine Hundertschaft. Und diese Einheit war in Caesarea stationiert. In Apostelgeschichte 10 wird uns der Mann als fromm und gottesfürchtig beschrieben. Was heißt das? Er war ein Mann, der Almosen gab und der zu Gott betete. Und als römischer Soldat gehörte er ja zur Besatzungsmacht. Und er hatte sich an der Frömmigkeit der Juden orientiert. Zu einem gewissen Teil war das auch nach außen erkennbar. Gott ist es auch nicht verborgen geblieben. Schließlich bleibt Gott nichts verborgen. Er sieht ja auch in das Verborgene hinein. Und dieser Mann hat eine Erscheinung. Wir lesen davon ab Vers 3. Ich möchte uns mal einige Verse lesen. Apostelgeschichte 10 ab Vers 3. Der Hauptmann hatte eine Erscheinung um die 9. Stunde, das ist also am Nachmittag, und sah deutlich einen Engel Gottes bei sich eintreten, der sprach zu ihm: Cornelius. Er aber sah ihn an, erschrak und fragte: Herr, was ist? Der sprach zu ihm: Deine Gebete und deine Almosen sind vor Gott gekommen, und er hat ihrer gedacht. Und nun sende Männer nach Joppe und lass holen Simon mit dem Beinamen Petrus. Der ist zu Gast bei einem Gerber Simon, dessen Haus am Meer liegt. Soweit mal diese Verse. Und der Mann schickt also sofort zwei Sklaven los, zusammen mit einem Soldaten, ein frommer Soldat, so wird das hier genannt, zu Petrus nach Joppe, einer Hafenstadt etwa 50 Kilometer von Caesarea entfernt. Einen Tag später kommen sie dann dort an und auch Petrus hat eine Erscheinung. Er geht zur Mittagszeit auf das Dach des Hauses zum Gebet. Und als er Hunger bekommt, sieht er in einer Erscheinung ein Tuch vom Himmel herabkommen und in diesem Tuch sind verschiedenste Tiere und Vögel. Und er hört eine Stimme, die zu ihm sagt: Steh auf, Petrus, schlachte und iss. Und Petrus weigert sich. Für ihn als frommen Mann war das ein Unding. Er würde sich entsprechend der religiösen Vorschriften verunreinigen. Aber die Stimme sagt: Was Gott rein macht, das nenne du nicht verboten. Das Ganze wiederholt sich dreimal. Petrus kann mit dieser Vision zunächst einmal nichts anfangen. Er weiß das noch gar nicht, was es wirklich bedeuten soll. Und dann macht Gott ihm durch seinen Heiligen Geist deutlich, dass drei Männer nach ihm suchen und dass Gott sie zu ihm gesandt hat. An dieser Stelle steigen wir dann ein in diesen Predigtabschnitt, der für heute als Text vorgeschlagen ist. Aus Apostelgeschichte 10, Verse 21 bis 35. Da stieg Petrus hinab zu den Männern und sprach: Siehe, ich bin's, den ihr sucht, warum seid ihr hier? Sie aber sprachen: Der Hauptmann Cornelius, ein frommer und gottesfürchtiger Mann, mit gutem Ruf bei dem ganzen Volk der Juden, hat Befehl empfangen von einem heiligen Engel, dass er dich sollte holen lassen in sein Haus und hören, was du zu sagen hast. Da rief er sie herein und beherbergte sie. Am nächsten Tag machte er sich auf und zog mit ihnen, und einige Brüder aus Joppe gingen mit ihm. Und am folgenden Tag kam er nach Caesarea. Cornelius aber wartete auf sie und hatte seine Verwandten und nächsten Freunde zusammengerufen. Und als Petrus hereinkam, ging ihm Cornelius entgegen und fiel ihm zu Füßen und betete ihn an. Petrus aber richtete ihn auf und sprach: Steh auf, ich bin auch nur ein Mensch. Und während er mit ihm redete, ging er hinein und fand viele, die zusammengekommen waren. Und er sprach zu ihnen: Ihr wisst, dass es einem jüdischen Mann nicht erlaubt ist, mit einem Fremden umzugehen oder zu ihm zu kommen. Aber Gott hat mir gezeigt, dass ich keinen Menschen meiden oder unrein nennen soll. Darum habe ich mich nicht geweigert zu kommen, als ich geholt wurde. So frage ich euch nun, warum habt ihr mich holen lassen? Cornelius sprach: Vor 4 Tagen um diese Zeit betete ich um die 9. Stunde in meinem Hause. Und siehe, da stand ein Mann vor mir in einem leuchtenden Gewand und sprach: Cornelius, dein Gebet ist erhört und deine Almosen ist gedacht worden vor Gott. So sende nun nach Joppe und lass herrufen Simon mit dem Beinamen Petrus, der zu Gast ist im Hause des Gerbers Simon am Meer. Da sandte ich sofort zu dir und du hast recht getan, dass du gekommen bist. Nun sind wir alle hier vor Gott zugegen, um alles zu hören, was dir vom Herrn befohlen ist. Petrus aber tat seinen Mund auf und sprach: Nun erfahre ich in Wahrheit, dass Gott die Person nicht ansieht, sondern in jedem Volk, wer ihn fürchtet und recht tut, der ist ihm angenehm. Ein erster Gedanke, ein erster Punkt zur Predigt: Gott bereitet Menschen vor. Da haben wir also diesen römischen Offizier, Cornelius, fromm und gottesfürchtig. Er gab Almosen und betete zu Gott. Als Gottesfürchtiger gehörte er zu den Heiden, die den jüdischen Gott verehrten. Also es gab diese Bezeichnung Gottesfürchtige für diese Leute, die das taten. Und diese Gottesfürchtigen besuchten den Synagogengottesdienst und hielten sich teilweise an die jüdischen Gesetzesvorschriften. Sie waren aber nicht durch Beschneidung zum jüdischen Glauben übergetreten. Und solche Leute mussten demnach auch nicht alle Gebote beachten und konnten sogar heidnischen Göttern huldigen. So etwas war für einen Offizier ja Teil seines Dienstes. Wenn irgendwelche Dinge anstanden, wo er als Offizier mit dabei war, dann war ihm das auch möglich. Cornelius hatte sich also für den jüdischen Glauben geöffnet, für den jüdischen Gott. Und er lebte auch teilweise nach diesen jüdischen Werten und konnte gleichzeitig seine gesellschaftliche Stellung beibehalten und sein berufliches Leben so weiterführen. Was Luther hier mit fromm wiedergibt, meint ein Leben nach religiösen Wertvorstellungen. Cornelius war darin ein Mann, der gerecht lebte nach diesen Werten. Er gab den Armen und er betete zu Gott. Als Vertreter der Besatzungsmacht hatte Cornelius sich geöffnet für den Glauben der Besatzungszone bei den Juden. Warum er das machte, wird uns nicht gesagt, aber er tat es. Und diesem Mann begegnet Gott in einer Erscheinung. Er sieht einen Engel Gottes, der mit ihm spricht. Und dieser Engel redet sehr klar, sehr konkret. Und er redet mit einem unmissverständlichen Auftrag. Diesem Auftrag kommt Cornelius nach und er schickt 3 Männer los, um Petrus holen zu lassen. Und auf der anderen Seite haben wir einen Petrus, den Jünger von Jesus, der Fels der Gemeinde, also Petrus heißt ja Fels übersetzt. Und Petrus hatte von Jesus diesen Auftrag und diese Autorität bekommen, wirklich Fels der Gemeinde zu sein. Petrus als einer der 12 Apostel war prägende Person zu der Zeit, als Jesus eben nicht mehr auf der Erde lebte. Und wir befinden uns hier vom Text her in Apostelgeschichte 10. Die Ausbreitung der Botschaft des Evangeliums steht erst am Anfang. Und ich finde es erstaunlich, dass Gott hier erst Überzeugungsarbeit leisten muss. Und ich finde es auch erstaunlich, dass Petrus sich überzeugen lässt. Schauen wir kurz zum Anfang der Apostelgeschichte, Kapitel 1. Da fasst Lukas als Autor der Apostelgeschichte sehr komprimiert zusammen, dass Jesus 40 Tage nach seiner Auferstehung bei den Jüngern war und dass er mit ihnen redet, spricht über das Reich Gottes. Und die Jünger fragen Jesus, ob er dann jetzt das Reich aufrichtet. Jesus antwortet: Es gebührt euch nicht, Zeit oder Stunde zu wissen, die der Vater in seiner Macht bestimmt hat. Aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, und werdet meine Zeugen sein. In Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde. Und als er das gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen emporgehoben und eine Wolke nahm ihn auf, weg vor ihren Augen. In der Kraft Gottes, also in der Kraft des Heiligen Geistes, werden die Nachfolger Zeugen sein. Zeugen von Jesus. Zeugen davon, dass sein Reich angebrochen ist. Zeugen für den Tod Jesu und Zeugen für seine Auferstehung. Zeugen für die Botschaft der Erlösung. Und Jesus zeigt dabei auch die Ausbreitung wie Kreise auf. Es fängt an in Jerusalem und es zieht weitere Kreise. Judäa, Samarien, bis an die Enden der Erde. Die Ausbreitung des Evangeliums wird uns dann in der Apostelgeschichte berichtet, in diesen Kreisen. Für Petrus war an dieser Stelle der Blick noch verengt. Und nicht nur für Petrus. In den späteren Kapiteln, wenn wir dann weiterlesen, dann wird deutlich, dass diese junge Bewegung von Jesus-Nachfolgern, von Jesus-Leuten sehr stark in ihrem bisherigen Glaubenstradition verankert war und auch verhaftet war. Sie waren Juden. Jesus war Jude. Petrus war Jude. Die anderen Apostel waren Juden und auch die Leiter in Jerusalem waren Juden. Gott hat einen großen Plan. Und dieser Plan heißt, bis an die Enden der Erde. Bei Matthäus, im Matthäus-Evangelium am Schluss lesen wir, alle Völker. Das ist es, was Gott im Sinn hat. Alle Völker bis an die Enden der Erde. Und deshalb schenkt er Petrus ebenfalls eine Vision, eine Erscheinung. Petrus sieht dieses Tuch vom Himmel herabkommen, voll mit vierfüßigen und kriechenden Tieren der Erde und dann noch dazu die Vögel. Und die Stimme, die sagt, schlachte und iss. Und das war für Petrus unvorstellbar. Nicht im Traum hätte er daran gedacht, so etwas zu tun. Was er tun sollte, widerstrebte ihm zutiefst. O nein, Herr! Noch nie habe ich etwas Verbotenes oder Unreines gegessen. Das Ganze wiederholt sich dreimal. Immer mit der Antwort, was Gott rein macht, das nenne du nicht verboten. Gott bereitet Petrus auf diese Begegnung vor, die kurz bevorsteht. Und noch kann Petrus mit dieser Vision gar nichts anfangen. Ich weiß nicht, ob du schon mal sowas wie eine Erscheinung hattest. Klingt ja alles ziemlich spektakulär hier, was da geschieht. Ich bin der Meinung, dass es Bilder, dass es Visionen auch heute noch gibt. Gott benutzt sie, um Menschen vorzubereiten, um mit Menschen zu reden. Wenn jemand Visionen hat, dann muss er damit nicht zum Arzt gehen, wie jemand mal sagte, ein Politiker. Sondern wenn jemand Vision hat, dann soll er diese Vision prüfen. Nicht alles, was wir an Bildern im Kopf haben, kommt von Gott. Und deshalb ist es wichtig, die Dinge zu prüfen. Und wenn es von Gott kommt, dann wird er diese Dinge auf andere Weise auch bestätigen. Aber Gott redet nicht nur spektakulär. Ich denke, er redet viel häufiger unspektakulär. Im Lesen der Bibel. In der Stille. Im Gebet. In Liedern. Andachten, Predigten, sicher noch auf andere Weise mehr. Aber es gibt diese Momente, wo man den Eindruck hat, das ist jetzt für mich. Also wenn das bei mir passiert, dann ist das so ein Gefühl, dass es mich irgendwie trifft und ich merke, ich bin gemeint. Das ist für mich. Das sind Momente, in denen ich den Eindruck habe, von Gott angesprochen zu sein. Ich möchte euch mal ein Beispiel dafür geben. In meiner letzten Dienststelle, bevor ich nach Ostfriesland kam, war ich in einer Gemeinde, also war ein Bezirk mit mehreren Gemeinden und eine Gemeinde, davon um die geht es, da kamen ungefähr 50 Leute zum Gottesdienst. Und relativ kurz nachdem ich dort anfing, wurde deutlich, dass die Gemeinde untereinander total zerstritten war. Und das ging schon einige Jahre so. Und in der Zeit, als mir das deutlich wurde, habe ich mich beim Lesen der Bibel einmal erschrocken. Ich las in Sacharja 13, Vers 8 einen Vers. Ich lese ihn uns auch mal vor. Und es soll geschehen in dem ganzen Lande, spricht der Herr, dass zwei Teile darin ausgerottet werden sollen und untergehen. Und nur der dritte Teil soll darin übrig bleiben. Nur der dritte Teil soll übrig bleiben. Und ich habe gespürt, das ist ein Satz für mich. Gott hat mich mit diesem Satz darauf vorbereitet, was in den nächsten 2 Jahren passieren würde. Ich wusste das in dem Moment auch nicht. Ich habe mich erst erschrocken. Und als dann dieser Streit weiterging und einer nach dem anderen die Gemeinde verlassen hat, war ich vorbereitet. Und wir haben als Leitung und als Leute da auch vom Verband aus versucht, dagegen zu arbeiten, das irgendwie aufzufangen. Aber die Konfliktstufe war schon so weit fortgeschritten, dass keine Seite bereit war, irgendwie der anderen irgendwas zuzugestehen. Und man nennt das in der Konfliktforschung gemeinsam in den Abgrund. Das ist eine Lose-Lose-Situation. Also es verlieren alle. Und so war es dann wirklich, als wir dann 3 Jahre später und nach insgesamt 3 Jahren die Gemeinde verlassen haben, waren noch 15 Leute da. Von 50, also ungefähr ein Drittel. Gott hatte mich vorbereitet. Nicht immer weiß man sofort, was gemeint ist, wenn man den Eindruck hat, dass Gott einem was mitteilt. Aber wenn Gott einen Eindruck bestätigt, dann wird es sich auch lohnen, an diesem Eindruck festzuhalten. Gott erklärt Petrus, dass ihn 3 Männer suchen und er soll auch mit ihnen gehen. Und damit komme ich zu einem weiteren Punkt. Gott führt Menschen zusammen. Die Männer erklären Petrus, warum sie gekommen sind. Bleiben dann über Nacht, waren schon weiter weg, gehen am nächsten Tag wieder zurück. Und Petrus nimmt noch 6 weitere Männer mit, das lesen wir in Kapitel 11, dass es eben 6 Leute waren. Und sie gehen diese 50 Kilometer nach Caesarea wieder zurück, ganzen Tag wieder unterwegs. Und in Caesarea wartet Cornelius schon auf die Gäste und er hat auch Verwandte und Freunde zusammengerufen. Und was ist das Erste, was Cornelius tut? Er fällt vor Petrus nieder und betet ihn an. Petrus richtet den Mann wieder auf und sagt ihm, ich bin doch auch nur ein Mensch. Also bete keinen Menschen an, bete mich nicht an, ich bin auch nur ein Mensch. Und es ist so eigentlich nur so eine kleine Zwischenszene, aber ich finde, sie macht deutlich, wie schnell wir Menschen dazu neigen, andere Menschen zu verehren. einfach, weil sie besonders sind, weil sie uns vielleicht besonders heilig erscheinen. Und das gibt es natürlich auch im religiösen Bereich. Da sind dann die charismatischen Persönlichkeiten, da sind vielleicht besondere Musiker, da sind besondere Verkündiger. Und dem widerspricht Petrus. Er sagt, bete keinen Menschen an. Und dann geht Petrus hinein, sieht die vielen Leute, die da vor ihm sitzen, und er weiß, wenn ich nicht diese Vision gehabt hätte, würde ich auf der Stelle umdrehen und wieder weggehen. Und er begrüßt die Leute mit dem Satz, es ist einem jüdischen Mann nicht erlaubt, mit Fremden umzugehen. Also er sagt ihnen, eigentlich dürfte ich gar nicht hier sein bei euch. Aber Gott hat diese Menschen zusammengeführt. Menschen aus unterschiedlichen Kulturen, aus ganz unterschiedlichem Hintergrund. Cornelius war offen für den Glauben. Ich bin mir nicht sicher, ob er wusste, was Petrus noch sagen würde, was ihn am Glauben wirklich interessiert hat, ob es vielleicht die Ethik war, das Almosen geben, ob es die Gebete waren, wir wissen es nicht. Aber Gott begegnet ihm und er lässt sich wieder darauf ein. Und er lädt Verwandte ein, er lädt Freunde ein, damit auch diese Menschen hören, was Petrus sagen wird. Ohne dass er schon weiß, was er sagen wird. Aber es ist ein Schritt des Glaubensgehorsams, den er tut. Er tut, was Gott ihm gesagt hat und Gott segnet das. Wenn wir tun, was Gott uns sagt, was er uns deutlich macht, dann segnet Gott auch das, was wir tun. Und es ist Cornelius wichtig, dass auch die Leute aus seinem Umfeld Anteil daran haben, dass sie das miterleben, was er gerade erlebt. Im Glauben. Ich versuche mir das ein bisschen vorzustellen, wie das wohl war, in diesen Tagen zwischen der Vision und denen, dass Petrus da ist, 4 Tage lagen dazwischen. Ich denke, der war ziemlich aufgeregt, zumindest zwischendurch mal. Hat seinen Freunden und Verwandten erzählt, hat sich vielleicht gefragt, was hat dieser Petrus wohl zu sagen? Was ist das für einer? Und Gott führt sie dann zusammen. Menschen, die doch aus so ganz unterschiedlichen Hintergrund kommen, die so ein unterschiedliches Leben haben. Da ist ein Offizier der römischen Besatzungsmacht und dann ist da ein Fischer, der zum Apostel berufen wurde. Gott öffnet einen neuen Horizont. Ein dritter Gedanke. Wir sehen in den Jüngern, und den Aposteln von damals oft die ersten Christen. Ja, das waren die ersten Christen. Aber wir vergessen dabei ganz oft, dass es Juden waren. Jesus, die Jünger, also der Petrus auch, Paulus, alles Juden. Das war ihre Identität, das bestimmte ihre Identität. Sie lebten in ihrer jüdischen Tradition und sie lebten auch weiter in ihrer jüdischen Tradition. Sie waren darauf bedacht, koscher zu essen. Sie wollten sich nach ihren religiösen Vorschriften nicht verunreinigen. Und dazu gehörte eben auch der Kontakt mit Heiden, mit Nichtjuden. Das war verboten. Ich finde, in diesem Bibeltext das eigentlich Spektakuläre für mich ist diese innere Bewegung, die sich bei Petrus vollzieht. Petrus wusste doch auch, was Jesus gesagt hatte. Jesus war dabei, als Jesus gesagt hat, angefangen in Jerusalem über Judäa und Samaria bis ans Ende der Erde. Da war Petrus dabei. Aber was das bedeutete, das hatte er noch gar nicht wirklich begriffen. Es braucht diesen Hinweis Gottes, damit Petrus umdenken kann. Und indem er diesem Hinweis folgt, dieser Vision, öffnet sich für ihn ein neuer Horizont. Wir denken oft, das hat Jesus ja alles klar gesagt. Die waren noch 3 Jahre mit ihm zusammen. Jesus hat doch alles Wichtige erklärt. Und doch bleiben sie so oft in ihrem bisherigen Denken verhaftet. Petrus erkennt jetzt und er sagt, nun erfahre ich in Wahrheit, dass Gott die Person nicht ansieht, sondern in jedem Volk, wer ihn fürchtet und recht tut, der ist ihm angenehm. Alle können zu Gott kommen. Nicht nur eine bestimmte Gruppe, nicht nur ein bestimmter Menschenschlag. Erst jetzt kann die Mission so richtig Gestalt gewinnen. Es öffnet sich ein weiter Horizont. Nicht nur das auserwählte Volk, sondern alle Völker bis an die Enden der Erde. Wenn wir in der Apostelgeschichte weiterlesen, dann lesen wir, dass Petrus nicht der Einzige war, der umdenken musste. Petrus musste kurz darauf erstmal den Leitern erklären, warum er mit Nichtjuden gegessen hatte. Und in den nächsten Kapiteln lesen wir davon, dass auch immer mehr Heiden, also Nichtjuden, zum Glauben an Jesus kommen. Und es entsteht ein Streit darüber, ob diese Leute dann auch die Ordnungen des Mose einhalten müssen. War die Zeit, wo schon Paulus auch aktiv war. Das kommt in Apostelgeschichte 15 zu dieser Apostelversammlung. Und dort erkennen die Leiter, dass alle das Evangelium hören und daran glauben sollen. Und sie beschließen dort auch, dass die Heiden eben nicht die jüdischen Vorschriften beachten müssen. Lediglich drei Punkte werden genannt, die ich auch durchaus sinnvoll finde. Da geht es um Götzenopfer, es geht um Blut und es geht um Unzucht. Da sagen sie, das nicht. Aber ansonsten wird ihnen nichts weiter auferlegt. Traditionen haben etwas Gutes. Traditionen sagen uns, wo wir herkommen. Und sie geben uns Orientierung. Aber sie können auch einengen. Die Apostel haben nicht alle Traditionen über Bord geworfen. Aber sie mussten lernen, sich von den Traditionen nicht einengen zu lassen. Ich weiß nicht, ob es in deinem Denken festgefahrene Vorstellungen gibt, festgefahrene Dinge, vielleicht aus Tradition heraus, die dich einengen oder die dich hindern, Jesusgemäß zu leben. Was ich weiß, ist, dass das bis ans Ende der Erde, dass es noch gilt. Genauso wie alle Völker, in jedem Volk. Auch das gilt noch. Und ich vertraue darauf, dass Jesus uns auch heute noch die Einsichten schenkt, die wir brauchen. Gott wirkt heute noch, Gott redet heute noch. Nicht immer so spektakulär, wie wir das hier bei Petrus und Cornelius gelesen haben, aber dennoch will Gott uns doch prägen. In unserem Denken, in unserem Handeln. Und Gott will uns Wege führen, auf denen wir gehen können. Amen.